Für uns ein ganz wichtiger Sieg. Wir sind uns bewusst, dass die Leistung heute nicht so komplett war, wie wir uns das gewünscht hätten, dass wir gegen eine sehr starke Mannschaft gespielt haben aus dem oberen Drittel, die auswärts sehr stark ist.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Pfostenbruch, euer Gladbach-Podcast mit einer neuen Folge. Ganz frisch, quasi taufrisch nach dem 2:1-Sieg von Borussia Mönchengladbach über die TSG Hoffenheim. Borussia kann auch eklige Arbeitssiege einfahren. Das ist eine wunderbare Nachricht an diesem Sonntag, an diesem ersten Advent. Über diese und mehr Erkenntnisse sprechen wir vor dem Pokalspiel am Dienstag gegen Wolfsburg. Ich bin Kevin und grüße Jonas. Hi.
Ja, hi. Herr Dornisch, geht, dass ich nach diesem Spiel von einem Kampfsieg sprechen darf. Ist schon verrückte Zeit, in denen wir leben aktuell.
Da dürfte bei uns allen, da dürfte auch bei dir im Stadion gestern ordentlich was an Anspannung abgefallen sein.
Ich erinnere mich noch sehr gut an den Elfmeter, wo ich mich am Wellenbrecher festgehalten habe und da eigentlich gar nicht hingucken konnte. Also ich war wirklich richtig angepackt von diesem Spiel, vor allem von der zweiten Hälfte, und dass wir es dann gewonnen haben, wie wir es gewonnen haben, einfach überragend. Hat mich sehr gefreut für die Mannschaft und für uns als Fans natürlich auch.
Dann gehen wir mal rein in die Spielanalyse. Was wir als allererstes immer machen, ist der Blick auf die Aufstellung, und der lohnt sich jetzt ganz besonders, denn also wir waren jetzt schon relativ pessimistisch, als es um 14.30 Uhr bekannt gegeben wurde, dass Maxi Wöber ausfällt, dass Julian Weigl ausfällt, dass Thomas Schwanscherer den ohnehin jetzt verletzten Jordan nicht wird ersetzen können. Also das war wirklich eine Hiobsbotschaft nach der anderen, dementsprechend so ziemlich das letzte Aufgebot.
Ja, es war wirklich schon so ein kleiner und vielleicht auch harter Schlag in die Magengrube, als man das gesehen hat. Insbesondere, weil man dann ja leicht umstellen musste. Also Ngumo ist jetzt nicht, sag ich jetzt mal, der Typ Stürmer, den jetzt Schwanscherer oder Jordan verkörpern. Dazu muss man im Mittelfeld dann auch noch umbauen, weil Weigl ausgefallen ist. Da hat er Neuhaus die Position eingenommen. Und in der Verteidigung ist dann Friedrich für Wöber reingerückt. Das sind jetzt alles keine Botschaften, wo ich vorm Spiel denke, boah, ja, das wird ja ein schöner, entspannter Fußballnachmittag. Ja, kann man natürlich nicht vorhersehen, was dann im Endeffekt dann dabei rausgekommen ist. Also den Sieg nehme ich natürlich gerne mit, aber es war zu dem Zeitpunkt vor Anpfiff, es war auch bitterkalt im Borussia-Park, war das schon so eine richtige Hiobsbotschaft.
Ja, und man muss sich mal zu Gemüte führen, wer da jetzt alles wirklich fehlt. Also wir haben natürlich auch die Langzeitverletzten noch. Wir haben einen Jonas Omlin, der nach seiner Schulter-OP noch ein bisschen braucht. Wir haben einen Stefan Leiner, der natürlich noch enormen Trainingsrückstand hat. Wir haben Ko Itakura, der sich im Aufbautraining befindet. Und dann eben jetzt dazugekommen Schwanscherer, Wöber, Weigl, Janschke Ulrich sind auch noch nicht wieder zurück, Hannes Wolf. Also insgesamt reden wir da über 9 verletzte Spieler und dementsprechend jetzt 3 noch ganz kurzfristig quasi über Nacht hinzugekommen zu den Verletzten. Also dementsprechend eine ganz, ganz schwierige Situation. Aber trotzdem, am Ende steht da eben der Sieg. Wie der zustande gekommen ist, sollten wir dann jetzt mal analysieren. Der Spielverlauf in der ersten Halbzeit relativ schnell erzählt. Hoffenheim mit optischen Vorteilen hatte durchaus die ein oder andere Situation, auch wo Maxi Bayer gleich zweimal im Prinzip nur ein größerer Schuh fehlte, um da ranzukommen, und dann hätte es womöglich 0-1 gestanden. Auf unserer Seite habe ich mir da nicht so viel notiert, außer Minute Nummer 5, Player auf dem Gumu, der per Kopf auf Flo Neuhaus, aber Kaja Žabek rettet in allerletzter Sequenz und dann noch die Direktabnahme von Alassane Player kurz vor dem Halbzeitpfiff.
Das ist eigentlich schon die gesamte Zusammenfassung zu dieser ersten Hälfte. Es war vor allem zum Geplänkel im Mittelfeld, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass die TSG ein bisschen mehr am Drücker war, ein bisschen mehr vom Spiel hatte, auch sich ja gute Torchancen erspielt hat, also fast Torchancen, die hast du ja gerade auch genannt. Es war klar, die Mannschaft, und das habe ich auch bei Twitter bzw. Ex geschrieben, dass man sich steigern wird müssen, um hier irgendwie noch was mitzunehmen, geschweige denn über einen Sieg sprechen zu können. Und das ist uns eigentlich auch nach der Halbzeitpause dann gelungen, auch wenn es dann, also ich denke an diese eine Torchance, die dann direkt danach nach Wiederanpfiff kam, wo in Gummo geschickt wurde, was aber leider ein Abseits war und er dann die Latte geküsst hat mit seinem Schussversuch. Ja, das war so dann so der erste Punkt, der gesetzt wurde, wie es jetzt erstmal weitergeht in der zweiten Hälfte.
Ja, wir sind relativ konzentriert rausgekommen. Das würde ich sagen, war auch bei allen fehlenden großen Chancen, ne, die wir da in der ersten Halbzeit eben nicht haben kreieren können, ja dann doch gut. Ne? Also man hat halbwegs konzentriert auch verteidigt. Man war im Mittelfeld häufig dann auch zur Stelle und hat zumindest gefährliche Situationen, die hätten entstehen können, häufig weggeblockt. Aber dennoch die optischen Vorteile lagen eben bei Hoffenheim. Was uns total abging, fand ich, das wurde dann in der zweiten Halbzeit besser, weil wir da irgendwie dann doch in gefährlicheren Situationen das ein oder andere Mal den Ball haben erkämpfen können. Aber was uns bis dato total abgegangen war, war natürlich das offensive Spiel, so wie wir es jetzt in den letzten Wochen ganz gut haben machen können, entweder auf Jordan oder Tschwanscharer, die hohen Bälle, vor allen Dingen Jordan, der die super verarbeitet. Das war jetzt eben ein ganz anderes Spiel, weil du so mit einem Gumu natürlich nicht agieren kannst. Aber das wurde ganz, ganz deutlich in dem gesamten Spielverlauf im Prinzip.
Es war, wie gesagt, kein schlechtes Spiel von Borussia, bis, sag ich jetzt mal, ja, bis zum 1-0 im Endeffekt. Also wir haben zu dem Zeitpunkt keine wirklichen Torchancen gehabt. Wir hatten so, ja, gute Schussversuche, sag ich jetzt mal.
Halt nichts wunderbar herausgespieltes, ne?
Genau, es war halt, sag ich mal, solides Bundesligaspiel, in dem beide Mannschaften bemüht waren, wo ich aber, wie gesagt, einen Tick die TSG besser wahrgenommen habe, weil die Qualität der Torchancen dann doch ein bisschen hochwertiger war. Aber dann, ja, fiel er dann das 1-0, also vielleicht davor, dass erstmal, wie es das zustande kam, ist ja ein Elfmetertreffer gewesen. Also ich konnte das relativ gut sehen von meinem Block aus. Kabak war einfach viel zu spät, hat eigentlich nur Player oder hat nur Player getroffen an den Beinen. Da war die Sache eigentlich ziemlich klar. Ich konnte nicht so wirklich hinschauen, weil ja, es lief bisher nicht so wirklich und ich kenne meine Borussia, wenn es nicht so läuft, dann kann mal sein, dass man auch diese große Chance dann vergibt. Aber Player hat das einfach souverän gemacht, Torhüter verladen und ja, alle waren dann erstmal zumindest für ein paar Sekunden glücklich.
Zumal Oliver Baumann ein Elfmeter-Killer ist, hat die bisherigen 3 Elfmeter in dieser Spielzeit allesamt gehalten, gegen Player dann allerdings machtlos. Wunderbar ausgeguckt einfach und eingeschoben, wie man sich das wünscht. Aber das Tor hat eben alles andere als Sicherheit gegeben. Hoffenheim direkt mit dem ersten Angriff nach unserer Führung zum Ausgleich gekommen. Wout Weghorst köpft ein. Nikolas hätte den fast noch um den Pfosten gewischt. Im TV wurde darüber diskutiert, ob er nicht hätte rauskommen können. Ganz ehrlich, bei der scharfen Flanke sehe ich das nicht. Ich fand es eher beeindruckend, dass er überhaupt noch fast den Ball dann um den Pfosten gewischt hätte mit einem Reflex. Aber das Tor musst du früher verteidigen. Also die Flanke darf da nicht so scharf reinkommen, einfach von Maxi Bayer. Dementsprechend dann der schnelle Ausgleich. Und dadurch, Hoffenheim, die hatten ja direkt nach dem 1-0 für uns gewechselt, offensiv gewechselt mit Kramaric rein. Und den hat Borussia nicht so richtig in den Griff bekommen. Der hatte jetzt auch nicht so richtig das Spielglück. Ne? Da waren ein paar unglückliche Aktionen dabei. Aber durch diesen Wechsel, diesen offensiven Wechsel, direkt danach das 1-1, war im Prinzip der Ton gesetzt für die Schlussphase, für die letzte halbe Stunde. So vom Spielaufbau, vom ganzen Ansatz.
Ja, genau. Also die 20 Minuten, die darauf folgten, waren wirklich sehr anstrengend, weil Hoffenheim da sehr viel Druck aufgebaut hat. Auch wenn da größtenteils jetzt nicht die Riesentorchancen bei rauskamen. Dennoch war es so, dass wir wirklich uns sehr aufs Verteidigen konzentriert haben. Auch Hoffenheim, meine ich, mit viel mehr Flanken gearbeitet hat. Man muss vielleicht dazu sagen, auch Elvedi war zu dem Zeitpunkt ausgewechselt worden. Cherodia kam rein. Das hat sich die Statik des Spiels auch nochmal ein bisschen verändert. Elvedi war ja quasi die ganze Woche krank gewesen, angeschlagen. Es war eigentlich absehbar, dass er nicht durchspielen
und
wird.
Und er ist auch leicht erkrankt und angeschlagen in dieses Spiel gegangen.
Genau. Ja, im Endeffekt dachte ich, boah, fuck, das geht hier noch schief. Und dann passiert etwas, was ich vielleicht auch unter Spielglück ja so formulieren würde. Also Weghorst hat erstmal so eine riesen Torchance, aus meiner Sicht zumindest. Ich habe es im Stadion gesehen. Nikolas hält den Ball links unten aus seiner Sicht. Und ich dachte so, boah, okay, gut, dass wir das jetzt verhindert haben. Und dann quasi fast schon postwendend haben wir diesen Angriff über Player, Netz spielt in die Mitte und Ngumo muss da einfach noch frei einschieben. Und wir führen 2-1 und ich dachte, welchen Film bin ich jetzt hier gelandet? Also es ist ja überhaupt nicht Borussia-like gewesen. Und ja, die Freude deswegen noch umso größer, weil man das einfach nicht fassen konnte, dass Borussia mal so etwas kann. Ich habe es auch bei Twitter nochmal formuliert, also dass in dieser Saison auch möglich ist, so ein Spiel mit Kampf zu bestreiten, weil es war einfach kein fußballerischer Leckerbissen. Aber das so zu bestreiten und dann zu gewinnen, im Endeffekt einfach nur genial. Freue ich mich absolut drüber.
Es waren ohnehin sehr ereignisreiche Minuten vor dem 2:1. Also ich habe mir nochmal notiert, eine Szene, die so ein bisschen untergegangen ist. 78. Minute, ein langer Ball, zufällig, also eher zufällig, bekommt Player dann eine Kopfballverlängerung von Akpoguma vor die Füße. Das war eine richtig gute Torchance eigentlich, aber der Abschluss geht dann in die Wolken. Danach dann die von dir angesprochene Topchance durch Wout Weghorst, sogar noch abgefälscht, wenn ich mich richtig erinnere. Nikolas trotzdem da auf dem Posten hält das 1:1 fest und dann eben Minute 80 Player, der wirklich für mich auch der Mann des Spiels war, hat alles initiiert, hat das Elfmeter-Tor initiiert durch das Foul an sich und eben dann auch das 1:0 erzielt und dann auch das 2:1, dieser ganze Angriff geht über ihn, spielt auf Netz raus, der die Übersicht hat für Ngumu und der hatte ja unfassbar viel Platz da, also den kann er dann auch nicht mehr vorbeilegen, hat dann auch gar nicht richtig gejubelt, sondern wusste schon, wo er sich bedanken musste, aber wurde da eben wunderbar frei gespielt und der hatte da wirklich so viel Platz, er hätte ein Einfamilienhaus bauen können.
Das war im Endeffekt. Man konnte es im Stadion auch nicht glauben, also dass er da so frei steht und dann einfach nur noch reinschieben muss. Ja, aber das nimmt man mit. Also ich meine, Materazzo hat, glaube ich, auch in der PK danach gesagt, dass da irgendwer gepennt hat. Also ich formuliere es jetzt mal, paraphrasiere es mal so ein bisschen, dass jemand gepennt hat und dass deswegen Ngumu da so frei steht. Aber kann mir am Ende scheißegal sein. Wir haben das genutzt für uns, wir haben getroffen, wir haben gewonnen. Was anderes interessiert mich ehrlicherweise nicht, ob und wie das jetzt genau zustande gekommen ist, ist dann das Pech von Hoffenheim.
Ja, und an Spielglück muss man sagen, da hatten wir auch noch nicht zu viel in dieser Saison. Ne? Also deswegen wunderbar, dass wir jetzt uns da so ein bisschen Glück auch zurückgeholt haben. Sehr zum Leidwesen von Hoffenheim, aber darüber hält sich mein Ärger in Grenzen. Also von daher, ich habe da kein Mitleid mit dem gallischen Dorf aus dem Kraichgau. Ironie, Modus aus. 6 Minuten Nachspielzeit gab es unter anderem noch. Das heißt, über eine Viertelstunde waren danach noch zu gehen. Und da muss ich sagen, das hat Borussia auch nicht Borussia-typisch gemacht, denn sie waren sehr, sehr abgezockt. Gerade am Ende so quasi 1,5 Minuten nur an der Eckfahne verbracht. Robin Hack, der eingewechselt wurde, hat sich gleich 2-3 Mal faulen lassen in diversen Situationen. Das war sehr, sehr klug. Chris Kramer auch sehr, sehr klug da agiert. Also wir haben da nichts mehr zugelassen. Das fand ich unfassbar reif und das fand ich einfach sensationell. Ich bin ja eh so ein großer Fan von, ich sag mal, so italienischen Schlussphasen, wenn man so einen Eintor-Vorsprung über die Zeit retten will. Und das war sehr, sehr italienisch, was Borussia da gemacht hat.
Ja, ich erinnere mich auch noch daran. Also ich war ja direkt an dieser Eckfahne und Kramer und Hermann haben da sich ein paar kreative Ideen einfallen lassen, um die Spielzeit möglichst ja für Hoffenheim kürzer werden zu lassen. Also ich würde es fast wie Schmadtke sagen, der nach dem Spiel meinte, es wäre ein Sieg der Mentalität gewesen. Man muss es einfach so sagen, es ist kein Fußball der Hochkultur gewesen, sage ich jetzt mal. Wir haben da, sag ich mal, unsere Chancen genutzt, die wir bekommen haben. Wir haben da einen guten Fight abgeliefert. Wir haben clever gespielt in weiten Phasen und uns gewehrt, wenn Hoffenheim am Drücker war. Also irgendwie alles so Punkte, wo ich denke, das ist eigentlich nicht Borussia. Aber es scheint sich ja irgendetwas getan zu haben. Das hat man ja auch formuliert, nämlich dass es nach dem Derby so ein Zusammenrücken gab. Man sieht es in den letzten Spielen. Die Mannschaft entwickelt sich stetig weiter. Es werden andere Qualitäten als sonst abgerufen. Nämlich nicht nur Fußball spielen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen kämpfen, ein bisschen den Gegner ärgern, auch mal einfach nur verteidigen. Es ist einfach beeindruckend, was Süane und auch die Mannschaft da seit Wochen abliefern. 5 Spiele, 10 Punkte. Ich schweife jetzt schon ein bisschen ab, aber es ist wirklich... dieses Spiel war, glaube ich, so ein bisschen ein Sinnbild dafür, wie die Mannschaft sich derzeit entwickelt.
Und das Spiel, also das verlorene Derby, wurde offenbar richtig eingeordnet. Man hat es als Weckruf, als dann auch wirklich allergrößtmöglichen Weckruf betrachtet. Jetzt muss natürlich so ein Weckruf nicht ausgerechnet ein verlorenes Derby sein. Das wäre dann schon noch wichtig, dass man das jetzt in den nächsten Spielzeiten am besten schon in der Rückrunde mal anders macht. Aber trotzdem, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir eine Pflichtspielbilanz, wenn man das Heidenheim-Pokalspiel auch reinnimmt, von 4-1-1 haben in den 6 Spielen danach. Und es wäre wäre sogar eine 6-0-0 möglich gewesen, mindestens, aber eine 5-1-0, wenn man in Freiburg gewinnt, wenn man in Dortmund zumindest irgendwie am Ende noch einen Punkt holt durch Chris Kramers Riesenchance in der 96. Also dementsprechend ganz, ganz wichtige Entwicklung in den letzten Wochen für Borussia Mönchengladbach. Bleiben wir jetzt nochmal bei diesem Hoffenheim-Spiel, bevor wir da auch zu einem Fazit kommen von Trainer Gerardo Suane, vielleicht erstmal unser Blick auf die Dinge. Am Ende, denke ich, muss man sich sagen, wenn man darauf schaut, wer am Ende auf dem Platz stand, welche Elf, also Nicolas, Kiarodia, Friedrich und Skelly, Netz und Hermann auf den Außenverteidigerpositionen, wenn man so will, dann in der Mitte Kone, Kramer, Reitz und vorne Ranos und Hack, dann kann man diesen Sieg nicht hoch genug bewerten. Auf der Bank hatten wir noch Borge Sanchez, Simon Walde und zwei Torhüter mit Jan Olschowski und Tobi Sippel. Ich hätte das vor dem Spiel sowas von unterschrieben, mache es auch im Nachhinein. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die auswärts alles gewonnen hat, bis auf ein Spiel unentschieden. Also dementsprechend ein unfassbar wichtiger Sieg, natürlich auch für die Tabelle.
Wenn man sieht, was Hoffenheim einwechseln konnte, was wir auf dem Platz am Ende hatten, hast du gut aufgelistet, was wir auf der Bank hatten. Nein, das ist jetzt kein Wunder bei den ganzen Ausfällen. Es ist wirklich so, wenn man die ganzen Umstände so berücksichtigt, ist dieser Sieg halt nochmal mehr wert als ohnehin schon. Du hattest auch nochmal, wir waren gerade abgeschweift in Richtung Knackpunkt Derby. Auch da kann man nochmal so ein bisschen hervorheben, bis zum Derby haben wir in 8 Spielen 6 Punkte geholt. Nach dem Derby haben wir in 5 Spielen 10 Punkte geholt. Natürlich war es jetzt in der ersten Saisonhälfte, wenn ich das so teile, das habe ich auch schon vor ein paar Wochen im Podcast gemacht. Da war natürlich am Anfang Bayern, Leipzig, Leverkusen dabei. Nichtsdestotrotz sieht man allein daran, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und wenn man die personellen Umstände aus dem gestrigen Spiel sich mal anschaut, ist es schon bemerkenswert. Also ich weiß gar nicht, wen ich da jetzt genau da jetzt loben müsste. Ich würde jetzt beim Trainer anfangen, einfach weil Johannes irgendwie schafft, da alle mitzunehmen. Es wird gewechselt, es werden offensichtlich alle gebraucht. Es macht Spaß, sich anzusehen, wie sich Einzelspieler weiterentwickeln. Es ist wirklich positiv zu sehen, dass man sieht, dass sich da etwas tut, dass die Mannschaft reagiert, sich nicht immer ergibt. Eigentlich ist das alles, was wir uns in den letzten 2 Jahren eigentlich auch schon oft hatten, dass das passiert. Ja, umso besser, dass es jetzt der Fall ist. Und ich hoffe, dass es auch so weitergeht.
Jetzt haben wir ihn schon gelobt. Lassen wir ihn doch mal selbst zu Wort kommen. Wir hören mal rein in das Fazit von Gerardo Seoane von der gestrigen Pressekonferenz nach dem Spiel.
Wir sind uns bewusst, dass vielleicht der Spielverlauf für uns gelaufen ist, ein bisschen Spielglück und trotzdem Kompliment, wie meine Mannschaft mit den Widerständen, mit den Schwierigkeiten, die sie sowohl jetzt betreffend auf Aufstellung, Verletzungen, Krankheit und so umgegangen ist, aber auch im Spiel, wie sie nie das Gesicht zum Spiel verloren hat und bis zum Schluss sich voll reingehängt hat. Und an dieser Stelle auch großes Lob und Dankeschön an unsere Zuschauer, vor allem für die Schlussphase, wie sie die Mannschaft noch unterstützt hat und ihr geholfen hat.
Jonas, im Vorgespräch haben wir über die PK kurz auch gesprochen und du hast gesagt, die war super. Warum denn aus deiner Sicht?
Weil es einfach auf den Punkt gebracht hat und nicht in Emotionen gewechselt ist, beziehungsweise emotionale Worte verwendet hat, um diesen Kampfsieg so hervorzuheben, sondern er hat das einfach sachlich auf den Punkt gebracht, dass das nicht das beste Spiel war. Und das war es auch, das haben wir ja auch festgestellt in den bisherigen Minuten, denen wir hier sprechen. Und also ich kann ihm einfach nur 100% zustimmen. Es ist ja nicht überhaupt nichts falsch, was er da sagt. Die Umstände waren klar, sie waren schwierig, aber die Mannschaft hat halt alles da rausgeholt. Deswegen, ich kann auch fast gar nichts mehr hinzufügen. Es trifft einfach den Kern des Ganzen, des Spiels, wie es verlaufen ist, dass wir auch was Spielglück hatten. Top Aussagen einfach von unserem Trainer.
Ja, und das zum wiederholten Male, ohne dass er irgendwie auf so eine Blutschweiß- und Tränenrhetorik zurückgreifen muss. Ne? Das ist ja das, was du meinst, ne? Ohne dass er jetzt genau irgendwie zu emotional wird, das zu sehr in den Himmel lobt und alles. Ne? Und dementsprechend, glaube ich, kommt er da nicht nur bei uns gut an, sondern auch intern aktuell gut an. Das ist auch das, was wir hören, was sich eben bei Daniel Farke zum Beispiel schon früh abgezeichnet hat, auch intern, dass man da irgendwie durchaus anders auf die Rhetorik blickte und da irgendwie ein bisschen was auch als rhetorische Nebel Nebelkerzen hat durchschauen können. Also bei Seoane sieht das aktuell sehr, sehr gut aus. Sprechen wir dann vielleicht jetzt mal abseits von diesem gestrigen Spiel dann doch über ein paar konkrete Personalien. Marvin Friedrich und Flo Neuhaus haben nach längerer Zeit mal wieder die Möglichkeit bekommen, eben durch die personelle Notlage bedingt, von Anfang an zu spielen. Wie haben sie dir gefallen?
Friedrich in der ersten Hälfte fast zu gar nicht gefallen tatsächlich. Also er wirkte in vielen Situationen einfach fahrig, verunsichert, spielte Bälle blind irgendwo hin, verschätzte sich bei irgendeinem Kopfballspiel, wo es auch hätte brenzlig werden können für uns. Ja, er hat sich, glaube ich, dann im Spiel weiter dann gesteigert später. Er hat, glaube ich, so eine Torchance vom Player vorbereitet, so einen Fernschuss aus der Ferne. Genau, aber zu Neuhaus, ja, da muss einfach mehr kommen. Also ich bin da wirklich an einem Punkt, wenn ich überlege, was er bei der Vertragsverlängerung gesagt hat, welche Ansprüche er da an sich auch selbst formuliert hat, da ist er weit hinterher. Man wollte ihn als Identifikationsfigur aufbauen, während man jetzt sieht, dass Reitz ihn da komplett den Rang abgelaufen hat, der einfach durch andere Qualitäten auffällt, nicht nur reines Fußballspielen. Dieses Spiel auch von Seoane einfach versteht, dass es auch da ein bisschen darum geht, gegen den Ball zu arbeiten, sich voll reinzuwerfen. Und das verkörpert alles Neuhaus irgendwie nicht. Das will ich ihm auch gar nicht so per se zum Vorwurf machen. Das war ja, glaube ich, auch noch nie, dass er so in Zweikampf geht, so ein Zweikampfmonster ist. Das ist dann eher Reiz. Nichtsdestotrotz muss er ja dann auch für sich einfach mal auch mal eingestehen. Er hat dieses Kapitänsamt dann auch gehabt gestern. Ja, war es halt unter den Erwartungen. Er ist so ein bisschen mitgeschwommen, hat sicherlich auch nicht wirklich das allerschlechteste Spiel gemacht, sage ich jetzt mal. Aber er ist auch nicht so gewesen, dass er jetzt vorangegangen wäre oder so. Ist eher untergegangen. Und da hoffe ich, ja, dass er es vielleicht ein bisschen so versteht und daran arbeitet. Ansonsten, ja, ich weiß auch nicht, also wie er dann noch überhaupt noch in die Mannschaft kommen soll, außer wenn jetzt einmal Weigel jetzt länger verletzt bleibt.
Man muss ihm schon zugestehen, dass er ja so dieses Grundniveau an Einsatz schon gebracht hat. Ne? Also er war auch der laufstärkste Spieler, meine ich gelesen zu haben, bis zu seiner Auswechslung nach gut einer Stunde. Aber er kann natürlich dem Seoane-Fußball seinen Stempel so 0,0 aufdrücken. Also er ist, glaube ich, der Spieler, der am wenigsten zum Seoane-Fußball auch passt. Ne? Aber trotzdem, er hat eben dieses Commitment abgeliefert. Das haben wir alle gefeiert. Er hat die 10 bekommen. Und er muss irgendwie einen Weg finden, um besser zu diesem Spiel, zu diesem Konzept zu passen. Ne? Also bei Chris Kramer habe ich auch schon das Gefühl, dass das mittlerweile schon besser funktioniert. Also Chris Kramer hat mir gestern deutlich besser gefallen. Das war die beste Leistung von ihm, seitdem er wieder regelmäßiger, sage ich mal, zumindest eingewechselt wird. Hat er dann gestern auch zumindest mal eine halbe Stunde bekommen. Also die beiden sicherlich die, die am wenigsten zum Seoane-Fußball passen. Ja, also ist halt die Frage, wie man jetzt weiter damit verfährt. Sicherlich beide trotzdem wichtig für den Kader, alleine schon aus quantitativer Hinsicht.
Rein von dem, was er, also was Neues formuliert hat als Anspruch, da würde ich ihn, da fordere ich einfach mehr von ihm. Nichtsdestotrotz, er ist jetzt kein schlechter Fußballer. Ich erinnere mich noch an Jahre unter Rose, wo er ja so als Deep Playmaker, nennt man das, glaube ich, heutzutage im modernen Fachjargon, wo er halt gute lange Bälle gespielt hat, auch zum Beispiel auf Europa in der Champions League und so weiter. Ja, das hat ja alles gut funktioniert. Also er hat gewisse Qualitäten, die er einbringen kann. Nur wie du es auch gesagt hast, es scheint nicht so zu Seoane einfach zu passen. Genauso wie bei Kramer, ja auch eher eine untergeordnete Rolle spielt in dieser Saison. Sie werden uns aber dennoch, werden sie dennoch gebrauchen müssen oder werden sie brauchen. Man sieht es ja an den ganzen Ausfällen. Also ich würde sie gerne weiter in einem Kader haben. Allein Weigel, Neuhaus, Kramer, meinetwegen, wenn Reitz mal sich irgendwie mal verletzt, das kann ja auch mal passieren, dass wir die einfach haben.
Sie sind definitiv nicht vorne auf ihrer Position, haben sich jetzt eben andere ganz klar in die Pole Position gespielt. Rocco Reitz ist einfach weiterhin super unterwegs, hat auch gestern wieder dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Ich denke, mit einem erneut passablen Moritz Nikolas, der nur einmal wirklich ein fatales, fast fatales Aufbauspiel hatte, als er dem Hoffenheimer wirklich den Ball direkt in die Füße spielte. Wie gesagt, über das 1:1 kann man vielleicht diskutieren, in meinen Augen, aber wo soll er da irgendwie jetzt rauskommen bei so einer scharfen Flanke? Rocco Reitz und Alassane Plea ansonsten für mich die besten Leute auf dem Platz. Bei Rocco Reitz geht es jetzt einfach darum, ihn aber trotzdem auf dem Boden der Tatsachen zu halten. Ne? Also er bekommt sehr, sehr viel Lob aktuell, auch zu Recht, aber natürlich in den sozialen Medien ist der Furor riesengroß und da geht es bei so einem jungen Spieler jetzt darum, ihn einfach auf dem Boden zu halten, dass er nicht zu sehr abhebt. Darum wird es jetzt auch für die Borussia-Verantwortlichen in den nächsten Wochen und Monaten gehen, bei dem dreifachen Spieler des Monats in Folge.
Ja, man muss ihn so ein bisschen, glaube ich, wie du es auch gesagt hast, bremsen, dass er jetzt nicht völlig abhebt bei dem, was alles gerade so passiert. Auch völlig berechtigt, also leistungstechnisch ist es absoluter Wahnsinn. Dreimal Spieler des Monats, spricht auch für sich irgendwie. Ja, ich hoffe, er macht so weiter und vielleicht sehen wir da irgendwann ihn, also ich meine mal so ähnliches wie bei Kramer aus, dass er dann bei der M plötzlich im Kader steht, das wäre schon absolut verrückt. Aber ich will jetzt nicht so viel malen, aber ja.
Und im Finale gegen Italien dann nach einem üblen Kopftreffer ausgewechselt werden muss.
Genau.
Und dann noch sehr, sehr viele Interviews zu genau diesem Thema beantworten darf in den nächsten 10 Jahren. Sprechen wir gleich auch noch drüber. Aus Borussia-Sicht ist die EM-Auslosung ja auch durchaus interessant verlaufen. Vielleicht haben wir ja sogar noch einen deutschen Nationalspieler dann im EM-Kader, aber dazu später mehr. Der letzte im Bunde, also Julian Weigel, jetzt mit der Zerrung erstmal raus, muss man abwarten, wie sich das zum Pokalspiel oder spätestens dann für Union entwickelt. Aber Manu Kone kommt immer besser rein, war auch gestern solide, hatte eben jetzt nicht diesen Bock wiederholt wie in Dortmund. Man ist sich da aber auch bewusst, dass man ihm diese Fehler wahrscheinlich zugestehen muss. Das gehört auch dann zu seinem Spiel, er gibt aber dem Borussia-Spiel dann mehr, als es ihm nimmt. Also so ein, zwei Fehler in der Saison sind da wahrscheinlich dann einkalkuliert, die genau auf dieses dann manchmal riskante, aber oft eben sehr, sehr gefällige Spiel zurückzuführen sind.
Ja, es ist mir auch gestern aufgefallen, dass das nicht so auffällig war, wie jetzt gegen Dortmund zum Beispiel oder auch in anderen Spielen, weil sich offensichtlich mehr auf andere Themen konzentriert hat, was jetzt nicht schlecht sein muss, also wenn man nicht auffällt als vor allem defensiver Mittelfeldspieler. Genau, es gab ja auch dann unter der Woche so ein paar Gerüchte. Bild hatte Joris Chotard, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ins Gespräch gebracht von Montpellier, hat mir den Jungen dann auch mal was genauer angesehen. Haben auch den ganzen Artikel mal ein bisschen genauer angesehen, weil das auch viel rumgegangen ist, dass auch ein Winterwechsel ja wahrscheinlich wäre. Kann ich mir nicht vorstellen, also stand auch da drin im Text, dass es wahrscheinlich nur passieren wird, wenn ein absolut verrücktes Angebot reinkommt. Davon gehe ich jetzt, stand jetzt nicht aus, dass es passieren wird. Da müssten schon wirklich 40 plus Millionen kommen, damit Borussia da vielleicht überhaupt drüber nachdenkt. Wenn man bedenkt, dass sie 35 Millionen so ungefähr einkalkulieren, laut dem Artikel. Aber Joris Chotard wäre schon ein sehr interessanter Spieler, wenn wir ihn denn dann bekommen würden.
Aber abseits von irgendwelchen Bildnamen, die darum spekuliert werden, also wir haben uns ja auch nochmal explizit umgehört und unserer Information zufolge ist ein Winterwechsel, wird auch bei Borussia intern als sehr, sehr unwahrscheinlich angesehen. Deswegen also Kone wahrscheinlich dann auf dem Sommermarkt ein heißes Eisen, hoffentlich verletzt er sich vorher nicht und dann sollte da wirklich irgendwas über die Bühne gehen. Also, dass er noch eine weitere Saison bei Borussia dran hängt, kann ich mir nicht vorstellen. Aber
die obligatorische Knieverletzung sollte er sich diesmal sparen.
Richtig, dann. So sieht's aus und dementsprechend, wir haben dann hoffentlich jetzt noch etwas mehr als eine Halbserie den bestmöglichen Kone in unseren Reihen. Ansonsten vielleicht noch was zu den eingewechselten jungen Spielern, also Robin Hack, bisschen älter als die zwei anderen, Grant Leon Rannes und Fabian Chiarodia. Fabio Chiarodia macht es sehr gut, finde ich. Bei Rannes haben wir die schwierige Situation, dass er einfach noch ein bisschen weit weg ist von Bundesliga-Niveau und trotzdem als Stammspieler bei Armenien so eine Situation hat, wie im Prinzip auch Ivandro Borja Sanchez. Das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor für die jungen Leute.
Chiarodia an, also er hat mir auch sehr gefallen, zumindest das, was ich jetzt so aus der Ferne im Blog sehen konnte. Hat auch einen richtig schönen öffnenden Pass gehabt aus der Verteidigung heraus, wo ich dachte, hey, wohin schießt der den denn jetzt? Aber der ist halt komplett perfekt in den freien Raum gegangen. Ich weiß nicht, ob wen das jetzt genau war, aber es war halt wirklich perfekt gespielt. Rannes, wenn ich jetzt mal seine Leistung, weiß nicht, wie ich es genau sie jetzt bewerten soll. Ich habe jetzt nicht so viel wahrgenommen. Ich glaube, dass, weil er halt so eine untergeordnete Rolle spielt, aktuell nicht auch das manchmal so ein bisschen mitbekomme, dass man ihn öfters sehen möchte. Man muss halt auch ein bisschen im Kopf behalten, dass er halt erstmal aus der Regionalliga kam zu Borussia. Und der andere Punkt ist, dass er natürlich ein komplett anderer Spielertyp ist als jetzt Schwanscherer oder Jordan. Er ist eher ja so der Typ Player, so ein mitspielender Stürmer. Und solange Player es halt gerade aktuell auch so gut macht, sehe ich auch keinen Grund, wieso Rannes den Vorzug bekommen sollte. Also er hat schon einen schwierigen Stand, aber sollte es jetzt hier nicht, weil er jetzt für Armenien spielt, jetzt übertreiben und sagen, er hat jetzt Ambitionen für die Startelf, man muss das so ein bisschen mal ein bisschen ruhiger bleiben und mal abwarten, ihn entwickeln lassen. Armin ist jetzt nicht, sag ich mal, die Weltklasse-Nationalmannschaft, genauso wie Luxemburg. da kommen halt viele junge Spieler schnell rein. Wir haben ja auch da einen U19-Torhüter, der da bei Luxemburg im Kader steht. Also ich glaube, das spricht auch für sich. Ohne dass ich das jetzt alles kleinreden möchte, natürlich ist das schön zu sehen, dass diese Spieler für ihre Nation spielen können und dass wir davon auch irgendwie profitieren. Nur man muss auch das auf Vereinsebene ein bisschen sehen, dass natürlich da eine ganz andere Konkurrenzsituation herrscht. Ja, da muss man ihnen vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben und lassen und dann einfach hoffen, dass sie sich halt einfach Schritt für Schritt weiterentwickeln und dass wir irgendwann einen großen Nutzen aus denen ziehen können.
So sieht's aus. Und um dieses Trio noch komplett zu machen, ich hatte ja Robin Hack noch erwähnt, ich denke, wie eben schon gesagt, paar gute Fouls gezogen, hat, glaube ich, seine Rolle ganz gut adaptiert und weiß auch seine Situation gut einzuschätzen, dass es dann eben vielleicht punktuell mal für einen Startelf-Einsatz reichen kann, wie zum Beispiel im Pokal gegen Hoffenheim, dass er aber eher so ein Spieler ist, Platz 14, 15 in der Hack-Ordnung, aber das ist ja auch gar nicht so schlecht. Hack-Ordnung, hihi. Gut, zur Lage der Liga, Borussia jetzt auf Platz 8, zumindest noch, ja, vielleicht bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge. Freiburg kann noch vorbeiziehen, Augsburg kann das auch tun, aber wir bewegen uns ganz klar im Mittelfeld mit Tendenz zum oberen Mittelfeld, um so zu formulieren. Also dementsprechend waren die Punkte auch deshalb ganz, ganz wichtig. Der Abstiegszonenabstand ist gewahrt, 7 Punkte bis zur kritischen Zone.
Genau, also wir sind gerade aktuell gut in Richtung Einstelligkeit, würde ich sagen. Gutes Mittelfeld, gutes oberes Mittelfeld. Ich habe gestern mir auch mal die Mühe gemacht, mal zu schauen, so tabellarisch um uns herum, wie wir da so in dem Vergleich performt haben. Man muss sagen, gegen jede Mannschaft, die um uns herum so platziert ist und gegen die wir schon gespielt haben, haben wir nicht verloren. Die Niederlagen haben wir vor allen Dingen oder die verlorenen Punkte kamen vor allen Dingen durch die Top-Teams zustande. Wir müssen, glaube ich, noch gegen Bremen und Frankfurt spielen, die jetzt genau um uns herum tabellarisch platziert sind. Ja, spricht für mich, dass wir eigentlich gerade eine ganz gute Runde spielen. Jetzt nicht die Top-Teams, das hat man auch prognostiziert tatsächlich vor der Saison oder innerhalb der Saison, dass das halt nicht die Spiele sind, die wir gewinnen müssen, sondern eher die aus dem unteren Segment, vielleicht auch aus dem mittleren Segment. Und da performen wir halt aktuell. Also Hoffenheim ist ja auch irgendwie jetzt bei 20 Punkten, also da hätte man auch nicht unbedingt erwarten können, dass wir da jetzt einen Heimsieg holen. Auch da sehe ich eine erwartbare und gute Entwicklung von unserer Mannschaft.
3 Spiele noch also in der Bundesliga bis Weihnachten. Union nächste Woche Samstag, dann geht's gegen Bremen und Frankfurt nochmal in so einem englischen Wochen-Doppelpack. Wir haben aber jetzt schon eine englische Woche. Das liegt am Pokalspiel Dienstagabend gegen den VfL Wolfsburg. Vor gut 3 Wochen haben wir 4:0 gewonnen. Die Ausgangslage vor dem Bundesligaspiel damals recht ähnlich. Wolfsburg kam aus einer langen Negativserie mit vielen Niederlagen und nur einem Sieg zwischendrin im Pokal gegen Leipzig. Jetzt kommt Wolfsburg wieder aus einer schwierigen Situation heraus, denn man hat gestern in Bochum verdient mit 1:3 verloren, hatte aber zuvor mal wieder Leipzig geschlagen, sehr glücklich mit 2:1 in der Liga. Was erwartest du da am Dienstagabend? Es ist ja wirklich eine Partie von hoher Bedeutung für beide Mannschaften, aber gerade aus dieser emotionalen Sicht, nur noch 6 Bundesligisten mit uns im Pokal-Achtelfinale. Man träumt so ein bisschen, ich erwische mich dabei manchmal und schreckt dann auf in der Nacht, ein kleiner Scherz, aber man träumt so ein bisschen von Berlin und das zu Recht.
Also ich erhoffe mir tatsächlich, dass wir das natürlich gewinnen. Man soll jetzt noch nicht die Illusion schaffen, dass dieses 4:0 vor ein paar Wochen irgendwas zu bedeuten hat für das Spiel am Dienstag. Das wird ein vermutlich ganz anderes Spiel werden, was auch vermutlich nicht 4:0 ausgehen wird. Auch weil es personell immer so ein paar Fragezeichen gibt, die jetzt vor ein paar Wochen nicht der Fall waren. Natürlich hoffe ich, dass Weigel und vor allem auch Wöber und Tschwanscherer zurückkommen, dass wir da ein bisschen mehr personell flexibler reagieren können als jetzt unsere Gegner. Ja, und dann, ja, auch wenn Wolfsburg jetzt auswärts alles andere als gut performt, auch absolut ihre Schwierigkeiten hat. Ich habe gehört, das war wirklich ein schlechtes Spiel von den Wölfen in Bochum. Nichtsdestotrotz, man sollte das jetzt hier nicht so nach dem Motto sehen, das wird jetzt ein lockerer Sieg, wir kommen locker in die nächste Runde, sondern der Pokal schreibt halt immer seine eigenen Geschichten, Plattitüde eingekauft. Aber ja, natürlich hoffe ich, dass wir das für uns holen und gewinnen und ins Viertelfinale einziehen.
Ich erwarte ein ähnlich kompliziertes Spiel wie jetzt gegen Hoffenheim, wenn ich ehrlich bin. Also, dass wir dann nochmal klar gewinnen wie in der Bundesliga, ist sehr unwahrscheinlich. Natürlich, wir haben den Vorteil, dass wir mehr Selbstvertrauen haben dürften als Wolfsburg, aber die Personallage ist natürlich auch deutlich schlechter bzw. sehr, sehr unklar jetzt noch zum Stand der Aufnahme. Also da wäre wahrscheinlich ein Mittwochspiel besser, ne? Also das kommt jetzt echt ein bisschen ungünstig, gerade Geschichten wie Krank bei Wöber, wie auch bei Elvedi, dann die Zerrung bei Weigel, das kann dann irgendwie reichen, aber für Union bin ich da insgesamt ein bisschen optimistischer unterwegs. Stichwort Union, da werden wir dann konkret uns am Mittwoch mit beschäftigen. Ich werde wahrscheinlich dann mit Fabian Mittwoch früh aufnehmen. Das steht noch so ein bisschen in den Sternen, aber da dann eben die Pokalanalyse und auch ein Experteninterview zu Union Berlin. Jonas, zum Abschluss. Ich denke, zu Borussia ist jetzt erstmal alles gesagt. Direkt können wir ja kurz auf die EM-Auslosung mit Borussia-Brille blicken. Das wäre jetzt noch so mein Vorschlag, um diese heitere Folge zu Ende zu bringen.
Ja, ich schaue jetzt gespannt zu, was du dazu erzählen hast, weil ich ehrlicherweise nur gesehen habe, wen Deutschland zugelost bekommen hat und alles andere habe ich erst nicht gesehen.
Genau, wir wollen jetzt auch nicht jede Gruppe da analysieren, sondern wirklich nur aus Borussia-Perspektive drauf schauen. Wir wissen natürlich jetzt nicht, vielleicht ergibt sich noch ein Szenario, in dem Rocco Reitz oder vielleicht auch Luca Netz, weil als Linksverteidiger soll man ja gute Karten haben, nur weil man Linksverteidiger ist. Vielleicht ergibt sich eine Möglichkeit, dass da einer noch in den Kader rutscht. Für Deutschland geht es gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz. Und bei den Schweizern werden wir jetzt eben bei Nico Elvedi und Jonas Omlin, der sich sicherlich auch eine Perspektive erhofft, da erneut vielleicht als dritter Torwart mitzukommen. Es geht da natürlich dann auch um die Ex-Borussen Chaka, Sommer, Zakaria, So und diese insgesamt 6 Spieler mit Borussia Vergangenheit oder aktuellem Arbeitsvertrag werden ihre ersten beiden EM-Spiele gegen Ungarn und Schottland in Köln ausrichten. Also es hätte besser kommen können für die genannten Akteure. Aber gut, dann haben wir Maxi Wöber mit Österreich in einer von 2 Todesgruppen, die es gibt. Österreich spielt gegen Frankreich, gegen dann den Sieger eines Playoff-Duells, wahrscheinlich Polen oder Wales und die Niederlande. Also ein richtig dickes Brett für Maxi Wöber und seine Mannschaft. Und Thomas Schwanscherer hat mit Tschechien Portugal, die Türkei und ein Playoff-Sieger könnte Griechenland werden. Ivandro Borges Sanchez könnte da aber auch in diese Gruppe kommen. Wenn Luxemburg die Playoffs übersteht, dann werden sie gegen die Türkei, gegen Tschechien mit Schwanscherer und gegen Portugal antreten. Ja, wie blickst du drauf jetzt bei den genannten Akteuren? Es sind ja nicht mehr so viele wie in der Vergangenheit.
Also ich finde das vor allem mit der Schweiz in der Gruppe von Deutschland sehr spannend tatsächlich. Auch mit dem Fun-Fit, dass sie jetzt in Köln spielen zweimal. Und ja, ich hoffe natürlich irgendwie, dass zum Beispiel Schwanscherer oder auch Borges Sanchez, ich habe so ein bisschen so ein Faible für Underdogs, dass Luxemburg oder auch dann Tschechien es möglichst weit schaffen und da auch Schwanscherer eine Rolle spielen kann. Ist ja nicht so, dass er jetzt da bei seinem Land da eine komplett untergeordnete Rolle spielt. Kann er sich auch nochmal in Position bringen, das heißt auch dann über uns und gute Leistungen sich zeigen. Ich hoffe nur, dass er dann halt deswegen halt auch dann mal länger fit bleibt und nicht immer irgendwelche muskulären Probleme, Geschichten hat. Genau, das ist ja sehr ärgerlich, das Ganze dann auch für uns.
Ja, deutlich ausgebremst und gerade jetzt brauchen wir ihn mehr denn je, weil Jordan wird in 2023 eben nicht mehr auflaufen können wegen seines Muskelfaserrisses. Super, ja, mit der Aussicht auf ein mögliches Borussen-Duell bei der EM zwischen Ivandro Borges Sanchez und Thomas Schwanscherer im Volksparkstadion von Hamburg am 2. EM-Spieltag, würde ich sagen, beenden wir jetzt die Folge, freuen uns auf das Pokalspiel am Dienstagabend und am Mittwoch wird es dann einen neuen Podcast geben, dann eben mit dem hoffentlich verkündeten Einzug ins Pokalviertelfinale und einer Vorschau auf Union. Die Vorschau auf Union, die ist garantiert, das Pokalviertelfinale können wir leider noch nicht garantieren. Jonas, danke dir, wie immer hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.
Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.